Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Fans, hallo liebe Zuhörerinnen und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei den Songpoeten. Die große Finalfolge, schon wieder eine Staffel rum und schon wieder so viele aufregende Menschen getroffen. Und auch heute habe ich jemanden im Studio, die, glaube ich, eine Menge zu erzählen hat, weil sie wirklich, also wie ich bei meiner Recherche zumindest irgendwie rauslesen konnte, schon eine Menge erlebt hat. Und ich bin mal gespannt, was sie uns dazu berichten wird und wie es dazu kam, dass sie der Star ist, der jetzt heute bei uns hier im Songpoetenstudio sitzt. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig froh, dass es geklappt hat und dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Namika.
Hallo, wow, danke für diese wunderschöne Anmoderation.
Na, sehr, sehr, sehr gerne doch. Also Namika ist ja im Grunde ist ja dein Künstlername,
genau.
Können wir kurz abhaken, heißt die Schreibende im Marokkanisch, also Berbisch ist das wahrscheinlich?
Nee, tatsächlich hat der Name nicht viel mit Marokko zu tun, so. Sondern ist einfach ein allgemein arabisch-orientalischer Name und der bedeutet klar. Die Schreibende, genau.
Okay, sehr gut. Du bist am 23.08.91 in Frankfurt geboren.
Wow, du bist original der allererste, der mein Geburtsdatum richtig gesagt
aber
hat.
Aber das steht doch so in Wikipedia.
Also ja, jetzt mittlerweile. Okay. Das haben die dann irgendwann mal korrigiert. Ich hatte im September Geburtstag.
Ach stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen, habe ich noch gesagt. Wie kam das zustande? Genau, also Ende August in Frankfurt geboren und bist in Goldstein aufgewachsen.
Genau.
Ich habe mal versucht, ein bisschen was über Goldstein rauszufinden. Das ist so südwestlich, das ist so quasi vorgelagert vor den Frankfurter Flughafen. Da ist dann noch so ein bisschen Wald dazwischen, genau. damit die Flugzeuge nicht direkt am Kopf landen. Südwestlich gelegen. War ursprünglich mal so eine kleine Siedlung, dann kamen noch so ein paar Häuser dazu. Da hat man viel Wald und so drumherum eigentlich, auch viel Natur. Dann hat man da noch die, warte mal, wie heißt sie? Schwanheimer Düne,
So
ganz viele Felder auch sind und so. Wenn man hört Frankfurt, denkt man direkt Ghetto, alter Digga, hier, Spritze im Arm und so.
Genau.
Aber Goldstein scheint mir doch sehr behütet zu sein.
Ja, ganz, also ich finde Frankfurt an sich ist noch sehr grün dafür, dass es eine Stadt ist. Und drumherum ist es unfassbar cool und genau, Goldstein ist ein Stadtteil, das relativ weit außerhalb, also relativ am Rande von Frankfurt liegt, an der Stadtgrenze. Und an der Stadtgrenze wird es natürlich, ich glaube, überall wieder grüner in jeder Stadt.
Klar.
Und das war sehr, sehr cool, dass ich dort aufgewachsen bin, weil ich eh Sport gemacht habe und es gepasst hat, dass ich da einen Wald vor der Tür habe, wenn ich joggen möchte und so. Das war schon Luxus.
Das ist ja auch quasi auf der anderen Main-Seite dann. Ne? Also in Köln gibt es ja immer die richtige und die falsche Rheinseite.
Ja, genau.
In Frankfurt ist es so ein bisschen ähnlich. Also dieses ganze Downtown und so ist quasi auf der anderen Main-Seite als Goldstein.
Richtig.
Ich habe auch gelesen, wenn man dann rüber wollte, muss man immer über die Europabrücke.
Es gibt verschiedene Brücken, die über den Main führen, je nachdem, von wo man kommt. Aber ich musste es gibt den Eisernen Steg. Das ist, glaube ich, so die berühmteste Brücke, die über den Main führt, zu Fuß. Ansonsten gibt es gefühlt 100 Brücken.
Ja.
Egal, von wo du anreist, du findest einen Weg über den Main.
Sehr gut. Deine Großeltern stammen aus Nador. Das ist nordöstlich in Marokko. Das ist 12 Kilometer entfernt von Melilla heißt es, wird es, glaube ich, ausgesprochen.
Ja,
also eine spanische Enklave auf Marokko. Also ein ganz kleiner spanischer Ort, der noch in so einem Zipfel von Marokko irgendwie existieren darf. Ja, also die sind da aufgewachsen und du bist dann auch im Urlaub immer mal wieder nach Marokko gefahren. Also du bist ja Deutsche, du bist ja auch in Frankfurt aufgewachsen, geboren und so weiter und so fort. Aber bist dann auch immer mal wieder nach Marokko gefahren in den Ferien und hast da irgendwie als Kind Zeit verbracht.
Genau, es war immer im Sommer, logischerweise. Die ganzen, dann auch komplett die 6 Wochen so. Das war, die ersten 3 Wochen war natürlich ganz, ganz toll. Euphorie, Sonne, Strand, irgendwie warmes Wetter, toll. Ab der 4. Woche wurde es langweilig bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich Deutschland ganz, ganz schlimm vermisst. Aber es war gut. So, und dann hatte ich genug von Marokko und dann war ich wieder in Deutschland. Dann wurde es kühl wieder nach den Sommerferien. Und dann hat man sich auch, da hat es nicht mehr lange gedauert, bis man sich wieder auf Marokko gefreut hat. Das war so ein gegenseitiges Abwechseln von, ja, ich freue mich, nein, ich habe keinen Bock mehr.
Du bist ja auch, du bist mit deiner Mutter und deinen 2 Brüdern aufgewachsen in einer kleinen Wohnung in Goldstein. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, ein bisschen auf die Familiengeschichte von dir. Da habt ihr euch irgendwie im Zimmer gemütlich gemacht. Ich habe jetzt gelesen, du hast, als du 8 warst, da ist dein erster Bruder geboren. Also so lange warst du quasi noch Einzelkind, in Anführungsstrichen, warst du ein bisschen verwöhnt und so und dann kamen die Brüder und dann ging es langsam bergab mit diesem Sonderstatus, den man als Einzelkind hat.
Nee, witzigerweise habe ich diesen Sonderstatus immer behalten, aber der wurde halt einfach ausgetauscht. Und zwar von dem Sonderstatus Einzelkind zu du hast jetzt zwei Geschwister und du hilfst jetzt deiner Mama, deine Geschwister großzuziehen. Also, ja, okay, alles klar.
Da gab es wahrscheinlich keine große Diskussion.
Naja, doch, also doch, klar habe ich diskutiert und zwar, ich habe auch gut handeln können. Ne? Also ich liebe meine Brüder, keine Frage.
Ja, ja.
Es ist aber, damals war ich auch noch jung. Klar, und wenn die Mama sagt, hey, jetzt sind wir deinem Bruder mit raus auf dem Spielplatz und ich bin aber eigentlich mit meinen Freundinnen verabredet, nervt das schon. Es ist irgendwie, als ob ich muss dann halt auch die ganze Zeit auf ihn aufpassen und so.
Na klar.
Und es gab einmal eine Situation, wo ich wo das eben auch passiert wäre. Meine Mutter hat von mir verlangt, dass ich meinen Bruder mit rausnehme. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, funktioniert nicht. Ich bin verabredet und habe auch alles sehr, sehr sachlich argumentieren können. Und dann bin ich zum Schluss um die Ecke gekommen mit, wenn du mir 20 Euro gibst, mache ich's.
Und das hat funktioniert?
Witzigerweise, ja.
Ja, sehr, sehr gut. Für ein Zwanni, ich meine, da ist eine Menge drin.
Nehme ich ihn halt mit jetzt.
Absolut. Kann ich sehr gut verstehen.
Ja, ich habe uns ja dann auch Süßigkeiten und Eis gekauft.
Ah.
Ja.
Auch für deinen Bruder mit oder halt nur für dich selber?
Nein. Oh Gott, natürlich für uns alle.
Na sehr gut. Ich habe gelesen, irgendwas mal erzählt, du hast das erste Mal im Alter von 9 angefangen zu rappen mit deinem Cousin. Das muss ja dann wahrscheinlich auch in Marokko gewesen sein, weil es irgendwie in den Sommerferien war. Und das war, du hast dann gesagt, einer hat immer abwechselnd Beatbox gemacht und der andere hat gerappt. Das war dann mit 9 wahrscheinlich eher so, was habt ihr da gerappt? Weißt du das noch?
Fantasiesprache, ganz klar. Ne? Also wir hatten uns damals so die Kassetten, die man beim Supermarkt noch kaufen konnte, die noch unbeschrieben waren.
Ja.
Die haben wir uns besorgt und dann das Tape-Deck meiner Großeltern unterm Bett rausgekramt und die Kassette eingeschoben und auf Record gedrückt. Das war das erste Mal, dass wir uns selbst aufgenommen haben. Ja, und er hat gebeatboxt, um irgendwie eine Beatgrundlage zu liefern und ich habe irgendwie mit Fantasiesprache oder beziehungsweise etwas, was nach Englisch klingt vielleicht.
Awaity, crady,
genau,
crady, frady.
So, das war ganz witzig und wir haben uns immer abgewechselt. Mal habe ich gebeatboxt, mal hat er gerappt und so. Und das, ja, war schon witzig.
Also da hast du das erste Mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, so Musik zu machen.
Ja, ich habe vor allem das erste Mal, ich fand die Faszination, also die Faszination war ganz, ganz groß, vor allem, als ich gemerkt habe, dass da meine Stimme aus diesem Tape, aus diesem Tape-Deck rauskommt. Das war cool, erstmal zu abstrahieren, ah, okay, ich habe das gerade aufgenommen und jetzt kommt das, was ich aufgenommen habe, aus diesen Boxen. Cool.
Und habt ihr das dann irgendjemand vorgespielt, der dann so tun musste, als fände er es ganz
ja,
toll?
Ja, alle.
Oh, das hast du aber toll gemacht.
Ja, ja, also vor allem auch gar nicht abwarten, dass man, also mein Cousin und ich, wir waren halt so Wirbelstürme zu Hause, zwei kleine Tornados, die zu Hause rumgerannt sind und alles durcheinander geworfen haben. Aber es ist... Ich meine, wie kam da an? Was soll denn jetzt auch meine Tante dazu sagen, wenn wir da in Fantasiesprache vor ihr stehen und auf Beatbox rappen? So, natürlich, ach goldig, da hat sich jemand irgendwie Hip-Hop die ganze Nacht reingezogen und kommt, ist drauf kleben geblieben irgendwie. Und ja, fand es natürlich süß.
Apropos deine Tante, ich weiß nicht, ob das dieselbe Tante war, aber du hast gesagt, irgendeine Tante von dir hat dich damals so ein bisschen mit Rap in Berührung gebracht, vor allem was so diesen Frankfurter, also 3P, Moses Pelham und so, Schwester S, was so die Sachen betrifft, da hat dich irgendeine Tante mit bekannt gemacht.
Ist die eine besagte Tante, nur die gibt es.
Okay, also war sie die Kassetten auch so ein bisschen selber schuld?
Ja, sie hat sich dann auf jeden Fall, naja, sie hat uns auch ja auch die Musik gezeigt, deswegen, das war die jüngste Schwester meiner Mutter, die hat uns das alles irgendwie gezeigt und war ja auch so ihre Art von Musik und vor allem ihr Alter auch. Sie war auf jeden Fall ein Teenie, ich weiß nicht, ob sie schon 18 war oder so, als das dann schon als Rap in Deutschland etabliert wurde oder das erste Mal vorkam.
Das ist ja Frankfurt, da sind ja auch immer, das ist ja, finde ich ja immer ganz angenehm, ähnlich wie die Kölner, immer sehr lokalpatriotisch. Deswegen ist natürlich für Frankfurter irgendwie die ganze Pelham-Sache auch wahnsinnig interessant damals gewesen. Mhm. Und deswegen war das wahrscheinlich auch so eines der ersten Dinge, mit denen die dann so in Berührung kamen, was so Deutschrap auch betrifft.
Vor allem ist Moses, glaube ich, einer der ersten, der auf Deutsch gerappt hat.
Ja.
Also der hat natürlich auch angefangen auf amerikanisch vorher, also Englisch.
Der war auch mal, den hatten wir auch mal zu Gast, mit dem haben wir auch eine Länge, da hat er uns das auch nochmal alles erzählt und so. Der hat natürlich in Frankfurt tatsächlich eine riesen Pionierrolle für Rap gehabt, weil der so auch angefangen hat, so Tapes zu machen und so und irgendwie Rap dann auch so über die GIs und so irgendwie mit nach Frankfurt gebracht hat.
Ja, das war schon cool. Also er ist safe ein Pionier vom was Rap in Frankfurt angeht. Und unabhängig davon, was er selbst als Künstler geleistet hat. Ich meine, allein als Produzent, welche Künstler er sichtbar gemacht hat für die Menschheit. Das ist so, ja, okay, geil.
Du hast auch irgendwo in dem Interview mal erzählt, also wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, so im Alter von 13 wurde sozusagen mehr auch der Wunsch danach reifte, zu rappen und Rap zu machen und so und irgendwie selber aufzunehmen. Da hast du auch irgendwann mal erzählt, eines der Dinge, die dein Interesse so geweckt haben, war, dass ihr euch in der Schule mit Lyrik beschäftigt habt. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern, als wir Lyrik in der Schule hatten, das war Horror, das war so Christian Morgenstern und so.
Ja,
so
das
Gedichte,
gehört auch
diese,
dazu.
Ja, aber wieso, was hat denn die Schule da so richtig gemacht, dass dich Lyrik da interessiert hat?
Ich weiß gar nicht, ob die Schule da was richtig gemacht hat. Ich glaube, meine Deutschlehrerin hat einfach sehr viel richtig gemacht.
Ja.
Sie ist einfach eine sehr, sehr korrekte Lehrerin gewesen, die trotzdem autoritär war. Glaub mir, wenn ich autoritär sage, dann meine ich autoritär, aber trotzdem cool. Man hatte keine Angst vor ihr oder so. Ganz im Gegenteil, man wollte sich ihr, also sie war sogar Vertrauenslehrerin. Man hatte wirklich Respekt vor ihr. Also ich glaube nach wie vor, sie ist immer noch Lehrerin. Wir hatten neulich sogar über Facebook kurz geschrieben.
Aha.
Liebe Grüße, Frau Weisheim an der Stelle.
Ja, liebe Grüße, Frau Weisheim.
Und wir hatten verschiedene Sachen durch, also natürlich auch der Zauberlehrling und hast du nicht gesehen und Faust und so, das gehört ja alles zum Schulprogramm. Ja, mache ich mit und so, ist alles cool. Man lernt ja auch dann unheimlich viel, auch wenn es ein bisschen veraltet ist von der Sprache, aber trotzdem, das Ding ist, die Lyrik bleibt Lyrik. Ja, das ist... Sie hat uns einfach machen lassen, vor allem wenn Thema Kreativität anstand oder Thema Lyrik eben großflächig, dann hat sie uns nicht nur stumpf Dinge auswendig lernen lassen, sondern hat uns das irgendwie spielerisch beigebracht. Und vor allem hat sie uns als Schüler die Möglichkeit geboten, unsere Persönlichkeit im Unterricht irgendwie mit einfließen zu lassen, sei es jetzt irgendwie durch ein eigenes Gedicht, was wir schreiben, dass das die Hausaufgabe ist und nicht liest Seite 800 bis 1590. So.
Als dann in der Schule Lyrik so ein Thema wurde, hast du das quasi direkt auch umgedacht und mit Rap irgendwie in Verbindung bringen können?
Der Link war witzigerweise schon direkt da, weil ich Rap geliebt habe und von vornherein wusste, okay, ja, Rap funktioniert auch mit Reimen und so und es hat viel mit Lyrik zu tun. Und als das Thema dann in der Schule kam, war das dann umso interessanter für mich, weil ich direkt etwas habe, womit ich es in Verbindung bringen konnte.
Jetzt hast du gesagt, mit 13, 14 hast du irgendwie angefangen, so ein bisschen zu rappen und so selber Songs aufzunehmen und so. Wie muss ich mir die Songs oder die Raps einer 13-jährigen Rapperin vorstellen?
Naja, erstmal sehr frech, glaube ich.
Ja.
So, das muss jeder Rapper erstmal mitbringen als Eigenschaft. Ich glaube, wenn man nicht frech ist, dann wird man, also du musst als Battle-MC, als MC generell, darfst du nicht auf den Mund gefallen sein.
Also man muss auch ein bisschen assi sein.
Ja, man muss schlagfertig sein.
Ja, genau.
Also ob man das assi macht oder nett oder charmant oder was weiß ich wie, ist egal.
Ja.
Hauptsache schlagfertig. Und das ist schon eine Sache, die muss man, das lernt man einfach. Das gehört dazu. Es ist so, als ob man beim Rap, wenn man zum Beispiel zu einem Battle-Konzert geht, da battlen sich.
Bist du auch zu Battles gegangen?
Ja, ja, ich hab mir das auch. Ich war auch mal bei Rapper Mittwoch, ganz am Anfang, bevor es
wirklich
groß wurde. Ja, ja.
Ach krass.
Zwei, dreimal sogar schon. Hab mir das angeguckt live, weil ich es gut fand. Es ist irgendwie so ein bisschen auch so, als ob man zu einem Schwertkampf geht und erwartet, dass sie sich mit Seifenblasen, Pistolen ab. Oder, ne? Also, es ist halt Battle Rap und da werden krasse Sachen auf der Bühne gesagt, um den Gegner verbal nicht schädlich zu machen. Also, unschädlich.
Unschädlich zu machen.
Ja. Das ist eigentlich der Sport und ich finde, wenn man das versteht und es auch aus der Perspektive sieht, dann ist das mega cool. Das ist genau wie ein Boxkampf eigentlich.
Bis zu einem gewissen Grad ist es wahrscheinlich sogar nützlich, 13, 14 zu sein, wenn man damit loslegt, weil einem dann alles egal ist noch so und man keinen Respekt so richtig hat und so vor 16-Jährigen, die einem sagen wollen, ja, hab mal Respekt vor mir oder so.
Ja, ich glaube, ich habe schon immer Respekt vor Leuten gehabt, das war es nicht. Also egal.
Ja, also ich meine, also wenn es gerade um so eine sportliche Disziplin geht.
Im Feld Musik muss man ja als MC dann auch zu sich stehen und sagen, hey, ich bin der Beste. Das bedeutet ja dann auch automatisch, dass du andere nicht gut findest.
Ja.
So, und das ist ja dann das Respektlose. Das ist die Attitüde, die Haltung ist vielleicht. Aber das hat auch, das ist eigentlich gar nicht respektlos, einfach nur selbstbewusst.
Wenn jetzt so ein Battle in Frankfurt, keine Ahnung, gute Leute oder so in einem Club war, im Jugendzentrum oder so, und dann kam da so ein 14-jähriges Mädchen rein und hat den Jungs mal irgendwie so ein bisschen die Krone aufgesetzt und sie ist auf die Bühne gegangen und hat die irgendwie weggeblasen. Kam da auch Respekt zurück oder war das eher so, dass die alle so, also wie hast du dich in dieser Szene, in dieser Battle-Rap oder Rap-Szene generell gerade zu Anfang irgendwie aufgehoben gefühlt?
Also ich habe jetzt nie wirklich Battle-Rap gemacht. Ich stand nie auf einer Bühne und habe jetzt irgendwie mal Freestyles gekickt oder so. Das war jetzt nie so mein Ding. Ich war schon immer eher Studio-Musikerin, weil ich auch aus dem klassischen Beatmaking komme. Also ich habe angefangen, selbst zu produzieren und daraufhin meine Texte zu schreiben. Ich war bei mir irgendwie nie so, dass ich einfach nur Musik machen wollte, um zu singen. Oder
also
so.
Du musst jetzt nicht auf der Bühne den Respekt erkämpfen oder
ich
so?
Ich habe meinen Respekt durch meine Alben, glaube ich. Also durch die Musik, die ich mache. Ja. Dadurch erkämpfe ich mir das. Und es gibt ja auch Battle-MCs, Freestyle-MCs, die nur das machen.
Na klar.
Entweder das oder das, finde ich. Man kann nicht in allem super, super krass sein.
Ja.
Aber ja. Finde ich trotzdem cool und sehr unterhaltsam jedes Mal, wenn ich mir das angucke. Auf welche kreative Arten, ja, die sich gegenseitig fertig machen,
ja,
es um ist, einen Punkt zu bringen.
Ich finde es manchmal ist schmerzhaft. Es gibt ja diesen ganz berühmten Rap am Mittwoch-Battle zwischen, ich vergesse immer zwischen.
Das ist Unlimited Drop Dynamic.
Ja, genau. Boah, das war der Schlimmste, den ich jemals gesehen habe. Auseinandernimmt.
Ich fand das einer der besten gewesen, weil,
klar,
weil man einfach anhand von Lars Unlimited gesehen hat, wie ein Freestyle-MC auf der Bühne, wenn er in seinem Element ist, dass er er ist einfach unbesiegbar.
Ja.
Aber auf Albumlänge ist es wieder was anderes, weil es vielleicht nicht so sein Element ist. Dafür ist er als Freestyler oder Battle-Rapper halt ciao.
Ja, das stimmt. Ja. Dann hast du dann auf jeden Fall angefangen, wie gesagt, hast du angefangen zu produzieren, hast Beats gemacht, hast gerappt, hast Songs aufgenommen. Gleichzeitig auch noch die Schule fertig gemacht. Ich habe auch mal gelesen, dass du Handball gespielt hast, so professionell mit einem Drittligaverein. Ich habe, glaube ich, sogar irgendwo versucht rauszufinden, welcher das ist. Aber war das der TSG Goldstein oder HSG Goldstein?
HSG Mörfelden-Waldorf.
Ah, okay.
Das war der Verein, der mich von Goldstein abgeworben hat. Das war der professionelle.
Also wirklich so sogar?
Ja, so ging das auch. Es war gut. War eine sehr professionelle Erfahrung. Zuerst einmal habe ich wirklich Disziplin gelernt.
Ja.
Dreimal in der Woche Training und dann jedes Mal so 20 Minuten von zu Hause mit dem Auto rausfahren, weil es nicht mehr in Frankfurt war.
Ja.
Also wirklich, wirklich profihaft Training. Ja. Also auch am Wochenenden natürlich dann immer ein Spiel gehabt oder vielleicht auch mehrere oder Turniere. Das war schon neben der Schule sehr, sehr einnehmend.
Handball ist auch krass anstrengend.
Und sehr gefährlich.
Ja, das stimmt, das kommt
dazu. Das deutsche Rugby, sage ich nur dazu. Ja. Ich habe auch aus Versehen mal einem Mädel einen Zahn abgebrochen, indem ich mich umgedreht habe, ohne sie zu sehen.
Ja.
Und da ist mein Ellenbogen halt in ihr Gesicht geflogen und
klar,
weg war der Zahn. Das hat mir echt leid getan.
Ja. Also irgendwie am Wochenende auf dem Handballfeld gekämpft.
Ihr kämpft nicht. Wir haben versucht, die Kugel da ins Eckige zu werfen, aber ja. Da zwischendurch wurde auch ein bisschen gekämpft.
Du hast dann, während du all diese Dinge irgendwie quasi gleichzeitig gemacht hast, auch noch die Schule irgendwie beendet und hinter dich gebracht und Abi gemacht und so?
Ja, auch, das stimmt.
Genau. Und hast dann auch studiert, ein Semester an der Goethe-Uni, habe ich gelesen, und zwar Philosophie.
Ja, studieren kann man sich nennen. Ich habe ein Bahnticket bekommen.
Du hast irgendwann mal gesagt, das wurde dann zu anstrengend, weil dann irgendwie Rappen für dich interessanter und wichtiger war vor allem und so. Aber ich meine, Philosophie ist ja sowas, wo ich auch immer gedacht habe, das müsste ich mal studieren. Habe ich auch früher gedacht. Das ist eine wahnsinnig romantische Vorstellung auch. Also übers Dasein reden und zu versuchen, möglichst viele Perspektiven auf das Leben zu bekommen und so. Also im Grunde genommen ja auch das, was Künstler ja auch suchen, wenn man Songs schreibt oder ähnliche Dinge macht, versucht man ja auch mal einen besonderen Blick aufs Leben zu finden und so. Wie war das so? Hast du im Studium relativ schnell gemerkt, aber ist nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe?
Nee, also Philosophie ist eigentlich eine Sache, die mich bis heute immer noch krass interessiert. Warum ich aufgehört habe zu studieren, ist aber, weil es mit der Musik jetzt angefangen hatte, zu dem Zeitpunkt. Und weil Philosophie echt etwas ist, was man nur für sich macht. Also damit kann man nicht, kann man kein Brot verdienen.
Taxifahrer.
Ja. Also, das ist gut, wenn man das für die eigene Seele irgendwie macht, weil man irgendwie nach Antworten sucht. Aber es ist kein Beruf, mit dem man irgendwie den Kühlschrank füllen kann, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Es sei denn, man ist ein super erfolgreicher Autor, der dann seine Gedanken nochmal irgendwie recycelt.
Klar.
Was wollte ich gerade sagen? Ich bin abgekommen, sorry.
Naja, wann dieser Moment war im Studium, wo du gesagt hast, okay, komm, das wird nichts mehr. Das kann man vergessen.
Ja, das war eben nach Vertragsunterzeichnung für mein Album oder für mich als Musikerin der Start in mein Berufsleben. Aber ich hatte zum Beispiel in der Schule, als ich Abitur hatte, ich glaube das letzte Jahr, 13. Klasse. wurde ich aus dem Ethikunterricht rausgeschmissen, aufgrund meiner Fehlzeiten.
Ah, ja.
Und dann hat die Lehrerin zu mir gesagt, entweder wechselst du den Kurs oder ich gebe dir 0 Punkte und du bleibst sitzen. Und ich war so, ja, okay, gib mir 1 Punkt, ich gehe in evangelisch. Das ist kein Problem, ich bin ja auch religiös aufgewachsen, ich konnte überall mitreden. Und ich habe auch in Religion bei allen Klausuren die beste Klausur geschrieben. Also Religion ist ja eine Sache, die total easy ist. Und ja, wir haben dort innerhalb dieses Themas eben auch Religionskritik und Philosophie und so mit reingenommen, was dazugehört. Und ja, als wir dann Philosophen hatten wie Karl Marx und ganz, ganz viele andere, die Religion aufs Krasseste und ziemlich, wie sagt man, reasonable, also begründet anzweifeln, hatte ich echt einen Moment von, okay, ich muss kurz mal alles hinterfragen in meinem Leben. Ja. Weil das, was sie da geschrieben haben, ist schon krass.
Ja.
Also da muss man echt schon einen starken Glauben haben, um dann davon nicht abzufallen, nachdem man das alles liest. Und das war wie so eine kleine Schocktherapie auch für mich. Ist gut.
Das ist ja interessant. So Religionsunterricht ist ja, wenn der gut ist, auch im weitesten Sinne so eine Art Philosophie-Ethikunterricht.
Ja,
weil es da eben auch diese großen Grundfragen der Menschheit verhandelt werden und so.
Ja, wie man miteinander umgeht, was moralisch cool ist, was nicht so cool ist.
Genau.
Und so. Ja, das lernt man alles auch da.
Ich bin immer fast aus dem Religionsunterricht geflogen, weil wir eine Religionslehrerin hatten, die das scheiße fand. Die wollte einfach, dass wir immer nur Bibelquiz spielen und so Bibelstellen zitieren und so. Naja, und dann ist meine Mutter in die Schule und hat der mal die Leviten gelesen.
Sehr gut.
Ja. Cool. Das war sehr aufregend. Aber ja, also du bist ja auch zur Koranschule gegangen, habe ich gelesen. Also bist tatsächlich auch, weiß ich nicht, wie gläubig du bist, aber.
Also ganz klassisch war das so, dass meine Großeltern natürlich, wie soll das sein? Meine Großeltern haben immer mitzubestimmen bei den Enkelkindern.
Ja, du bist ja auch so ein bisschen von deinen Großeltern mit erzogen worden,
ja,
mit aufgezogen
auf jeden,
worden. So.
Auf jeden Fall. Und meine Großeltern haben alle ihre Kinder und Enkelkinder in die Koranschule geschickt, die war einmal am Wochenende, samstags war das immer, für die Kinder war es sonntags. Ich habe auch sonntags eine Zeit lang gehabt, ganz am Anfang, aber ja, irgendwann mal kam ein Schultag dazu. Während alle anderen irgendwie eine 5 Tage
freuen
hatten, hatte
alle.
Ich 6 Tage. So. Ich denke so, vielen Dank. Ey. Darf jetzt noch irgendwas anderes lernen. Aber es ist auch cool. Also am Ende bin ich meinen Großeltern sehr dankbar darüber, dass sie das gemacht haben. Es hat ja auch Geld gekostet. Also es war privat. Es war jetzt nichts, was vom Staat bezahlt wurde oder so. Vielen, vielen Dank dafür, dass sie mir das ermöglicht haben. Auch wenn ich es damals nicht zu schätzen gewusst habe. Aber heute sagen zu können, dass ich Arabisch lesen und schreiben kann, ist schon cool, obwohl ich die Sprache nicht verstehe.
Ja. Ich fand das sowieso ganz schön, das Aufwachsen mit deinen Großeltern. Du hast gesagt, deine Großmutter hat dich wirklich richtig mit erzogen, weil quasi so die Frauen immer so die Erziehung übernommen haben, also deine Mutter, deine Großmutter, und dann als deine Brüder da waren, hast du quasi auch irgendwann deine Brüder mit erzogen, und die Männer, also vor allem dein Großvater, war immer so, ja, der hat immer so in sich geruht und hat irgendwie immer da so gesessen, und er war immer super verlässlich, also war ein Fels in der Brandung sozusagen, aber hat sich jetzt auch nie sonderlich aufgeregt oder war jetzt nie.
Oh doch, mein Opa ist schon ein sehr, sehr temperamentvoller
Mann. Ach, wirklich?
Ja, doch.
Also er hat in dem Schrank so geklungen, als wenn der immer so der ruhende Pol
ist
gewesen
auch,
wäre. Oder so.
Ist er auch. Ich glaube, ich habe das auch ein bisschen von ihm, aber er kann auch anders. Ja. Also ich glaube, wie jeder andere Mensch auch anders kann.
Ja.
Klar, hängt immer vom Trigger ab.
Naja gut, wenn es gefragt ist, wenn er muss,
ja,
dann
genau.
Kann er auch.
Da kann er auch anders. Er kann auch ganz, ganz straight frontal. So. Es ist aber, ich meine, es ist halt, da kommt auch der Südländer-Charakterzug mit rein. Mein Opa hat auch jahrelang irgendwie Antiquitäten und so gesammelt, also richtig krass hochwertige Sachen. Und dann am Wochenende auf dem Flohmarkt verscherbelt.
Ja.
Und er hat halt er verkauft halt auch seine Sachen auf eine nordafrikanische Art.
Was bedeutet?
Es bedeutet, cool, du bist willkommen, guck dir alles an, aber wenn du mit einem frechen Preis um die Ecke kommst, dann schrei ich dich an und du rennst hier von meinem Stand weg. So, also sagen wir jetzt mal, wir reden von einer antiken Vase.
Ja.
So, und da kommt jemand, der hat keinen Plan von dieser Vase und er sagt 5 Euro. Dann würde mein Opa durchdrehen. So.
Ja.
Weil er keine Ahnung hat von seiner Leidenschaft.
Ja, verstehe. So cool. Müssen wir mal machen. Würde ich gerne mal sehen. Wie gesagt, das war so ein bisschen so die Konstellation, in der du aufgewachsen bist. Was ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich irgendeinen musikalischen Hintergrund irgendwo in deiner Familie? Weil, also ich habe gelesen, du hast ein bisschen erzählt, wenn du in Marokko warst, was immer ganz geil war, ist so am Bazar, da gibt es so eine Straße, wo nur so Instrumente sind und wo so quasi in jedem Laden auch ein Studio ist, wo so aufgenommen wird,
ja,
wo Songs aufgenommen werden.
In den CD-Räumen, da wo, also auf dem Bazar, wo die Musikabteilung ist, ich nenne es immer die Musikabteilung des Bazars, so eine Etage ganz unten, und da hörst du aus jeder Ecke irgendwie einen anderen Song. Song, aber es irgendwie alles passt. Trotzdem ist wirklich zu viel. In einigen Läden ist hinter dem Tresen führt eine Tür noch in ein Musikstudio. Da werden die meisten Songs recorded, was total absurd ist, weil du denkst, da kommen die Stars dieses Landes hin, die verstecken sich da hinter diesen Teilen und nehmen da auf. Aber klar, die haben jetzt noch keinen richtig funktionierenden Musikmarkt wie bei uns. Ne? Ja. Also die haben da natürlich Deezer und so, alles was in Frankreich groß ist, ist in Marokko auch groß. Mhm. Aber so, weiß nicht, wie es mit der Verwertungsgesellschaft zum Beispiel in Marokko geklärt wird, ob es so etwas gibt. Also so etwas wie die GEMA praktisch. Ja. Was haben die noch nicht, aber ja, kann noch werden.
Ist ja auch in vielen afrikanischen Ländern, auch Senegal oder sonst wo, gibt es ja immer eine riesengroße Musikszene, aber wenig sinnvolle musikalische Vertriebsstrukturen sozusagen.
Ja, weil der Fokus vielleicht in einigen Ländern, die können sich den Luxus noch nicht erlauben, Kunst zu pushen.
Oder zu kommerzialisieren sozusagen.
Aber auch zu unterstützen kulturell, weil es hat ja auch mit Geld zu tun. Wenn das Geld für wichtige Sachen fehlt, dann kannst du nicht erstmal an Kunst denken und so. Ne?
Und gibt es irgendwo bei dir in der Familie jemanden oder jemand vielleicht auch noch weiter entfernt, Urgroßeltern oder irgendwas, die irgendwie, wo du irgendwo so einen Link mal zur Musik entdeckt hast?
Wie gesagt, ich glaube allein schon, dass ich als Kind durch diesen Basar gelaufen bin und überall die Musik mitbekommen. Und unabhängig davon sind auch die Marokkaner und generell der Kontinent Afrika ein Kontinent der Tänzer und der Musik. Und das wurde mir eigentlich auch schon von klein auf in die Wiege gelegt so ein bisschen. Auch die Hochzeiten, marokkanische Hochzeiten sind auch üble Feste. Also das ist heftig, so 800 Gänge Menüs.
Schön.
Krasse DJs, so, das sind wirklich 3 Tage Party. So. Kostet auch irgendwie ein halbes Vermögen, aber die lassen es dann richtig krachen, wenn die heiraten. So.
So große Feste wie möglich. Einfach irgendwie alle Menschen, die einem bedeuten, einladen und sich feiern. Ist ja auch super eigentlich. Ist ja eigentlich genau richtig so. Du hast dann auf jeden Fall, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du hast dann so ungefähr so zwischen 18 und 20 auch dein erstes Album gemacht.
Da saß ich dran, genau.
Genau, 2013 kam das raus, genau. Und da hast du dich noch Hen Violet, habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen?
Hen
Violet, okay. Hen Violet genannt. Mhm. Das war so ein bisschen dein Rapperinnen-Name. Es war auch quasi noch sehr stark Rap-lastig, was du gemacht hast an Sound damals. Das Album, also es ist ein Mixtape, vielleicht für Leute, die nicht so in Hip-Hop bewandert sind, muss man so ein bisschen erklären, Mixtapes sind so eine Art Alben, aber...
Ich sage immer ganz gern, Mixtapes sind... eine Ansammlung von Werken, die in sich keinen Zusammenhang haben oder haben müssen.
Gibt nicht so diesen Überbau, sondern es ist einfach so eine Sammlung.
Ein gemischtes Tape mit gemischten Songs, die in sich vielleicht kann der eine Song 100 Jahre alt sein und der andere ist erst gestern entstanden. Das hat einen Mixtape-Charakter eben auch.
Ja, sehr gut. Und du hast dann ein Mixtape gemacht, Flow zum Gesang hieß das.
Flow zum Gesang war der Titel des Mixtapes.
Das Mixtapes, genau. Lustigerweise finde ich interessant, ich habe das mal ein bisschen quer gehört und ein bisschen reingehört und so. Und da ist ja auch schon, das zieht sich dann auch so ein bisschen durch deine Alben. Da ist ein Track drauf, der heißt Mama, an deine Mutter gerichtet.
Krass, warte mal ganz kurz. Hast du die Playlist? Hast du das Mixtape irgendwo?
Ich habe gerade eben mal die Texte gelesen auf Genius. Habe ich aber jetzt, glaube ich, auch schon
Texte
zugemacht. Naja, stehen die ganzen Texte drauf. Und bei Mama geht es so ein bisschen darum, dass du dass du ihr sagst, so ey, ich glaube daran, es wird auf jeden Fall was, beruhig dich mal.
Das ist genau das, wovon ich geredet habe, auch in der Phase, als mein Album rauskam. So dieses, na klar sind da die Eltern immer erstmal skeptisch und so und sagen, hey, mach doch mal lieber, geh mal studieren und so und glaub mir, mein Kind, du wirst damit deinen Kühlschrank nicht füllen können und so. Und ich war schon damals, wie gesagt, auch schon krass davon überzeugt, dass ich irgendwas mit meinem Talent, mit meiner Kunst schaffe und keinen Chef haben werde. Wenn du meine Mutter heute fragen würdest, was ist das, was deine Tochter schon immer zu dir gesagt hat, dann ist es das unter anderem.
Dass du keinen Chef haben willst.
Ja.
Was mich an dieser Geschichte, also wo ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, deine Mutter, als du gesagt hast, ich mache jetzt Musik, das ist jetzt das Ding irgendwie, ich breche das Studium ab und so, ich mache jetzt, das ist jetzt hier, ich hole einen Plattenvertrag, es wird alles cool und so. Da hat sie irgendwie Sorgen gehabt und hat sie gesagt, Mensch, aber Kind, ne, studier doch so. Mhm. Du hast aber vorher Philosophie studiert und da hat sie nicht gesagt, studier doch was man gebrauchen kann.
Also, naja, also sie war froh, dass ich mich überhaupt für etwas entschieden habe. Sagen wir das mal so. Ja. Philosophie ist ja was Gutes, so. Klar, weil hat sie mich gefragt, was willst du, was kannst du damit werden? Und
für sie war das Studieren an sich erstmal ein Wert, was Besonderes.
Natürlich. Du machst weiter, du bleibst nicht stehen oder so und hängst nur zu Hause ab.
Ja. Naja.
Fängst nichts an mit deinem Leben. So, das ist ja der Horrorgedanke von jedem Eltern.
Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch verführerisch, wenn man so 18 ist. Meine Tochter ist gerade 18 geworden, hat die Schule gerade fertig. Und ich verstehe schon, dass jetzt macht die erstmal so Urlaub mit Freunden und so, aber ich verstehe schon, dass man dann erstmal so ein bisschen lost ist und so ein bisschen gar nicht weiß, was soll ich jetzt machen.
Ja.
Und diese Versuchung, weil Eltern schmeißen ihre Kinder ja nicht raus und sagen so, du bist 18 raus, die versuchen dann erstmal zu sagen, ach, ich gucke jetzt einfach mal, wie lange ich das irgendwie noch so aushalte, ist ja auch logischerweise total hoch. Mhm. Weil jetzt hat man auch, für einen selber als Schüler ist ja auch diese Schulzeit, die man hinter sich hat, empfunden, mega der Stress gewesen. So.
Absolut, ja, richtiger Stress. Und ich glaube, dass man den Kindern, die, also ich habe zum Beispiel einen zu Hause, einen Bruder, der ist genau in der Phase. Man muss denen Zeit geben, man darf denen gar keinen Druck machen, weil das Schlimmste, was man machen kann, ist da nochmal unter Druck setzen, weil dann rennen die gegen Wände oder, ja, ne? Oder wie so aufgewühlte Hühner. Aber es ist, ja, man muss sich Gedanken machen. Das kann ich jedem jungen Zuhörer da draußen nur ans Herz legen, dass man sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, worin man gut ist. Es ist gar nicht so schwer.
Ja.
Was ist dein Talent? Womit willst du? Oder andersrum gefragt, mit welchem Talent, das du hast, würdest du gerne Geld verdienen?
Oh, da hast du jetzt gerade eine Menge professioneller PlayStation-Spieler aufgeweckt.
Zack, zack, zack. Raus geht's, Leute. Das Geld liegt da auf der Straße. Holt's euch.
Mama, ich werde reich mit Call of Duty.
Jawohl. Warum nicht? Wenn, ja, warum er gut, nicht? Wenn er gut im Zocken ist?
Na, gibt ja ein paar, bei denen sich das auszahlt. Das stimmt. Cool. Ist ja auch Turniersport mittlerweile. Interessant finde ich, dass nachdem du das Tape veröffentlicht hast und so ein bisschen irgendwie eben die Leute darauf aufmerksam geworden sind, ist auch relativ schnell Sony darauf aufmerksam geworden. Also die große Major-Plattenfirma.
Als erstes kam Sony. Sogar.
Tatsächlich?
Ja, also es haben ein paar Leute, vor allem Falk Schach zum Beispiel, der hat das damals...
Der große deutsche Hip-Hop-Guru, muss man dazu sagen.
Ja, voll nett von ihm. Der hat das auf allen seinen Social-Media-Kanälen geteilt und war so, who is that, so mäßig, und hat das so geteilt und darauf aufmerksam gemacht. Dann war Hardnet Tesfaye auch noch jemand, der das gepusht hat, und noch DJ Ron, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Das waren so die Namen, die mir hängen geblieben sind, die mich, No Name, einfach aus dem Nichts gepusht haben oder erwähnt haben und auf einmal zu jemandem gemacht haben.
Ja.
Das... sowas merkt man sich.
Klar.
Als Künstler.
Hat nett auch eine tolle Kollegin, die hat mir auch mal von ihr, die war mal in einem anderen Podcast, den ich mache, Wimaf, und da hat sie mir auch von ihrer Hochzeit erzählt, wo ihre Mutter mit ihren zwei Tanten eine Woche lang vorgekocht haben, vor der Hochzeit.
Ja, stand.
Das heißt, eine Woche lang Essen zubereitet für die Hochzeit. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ja, und also das ist natürlich ein wahnsinnig starker Support, den du da bekommen hast. Also weil das, wie gesagt, Falk Schacht, viele Leute, die diesen Podcast hören, werden ihn vielleicht nicht kennen, aber für Hip-Hop-Deutschland ist der eine absolute Größe. Was der sagt, hat irgendwie Gewicht. Und was
und
der
auch
empfiehlt.
Nico von Nico Backspin, der übrigens der Einzige ist, der mich damals eingeladen hat zu einem Interview. Den habe ich ganz vergessen jetzt gerade. Sorry, shame on me. Also Nico Backspin, noch auch einer der ersten Menschen, die Hen Violet eine Chance gegeben haben.
Also es ist wirklich, ich glaube, was man daran auch ein bisschen merkt oder was auch so daraus spricht, also gerade, dass auch so Größen wie Nico von Backspin oder eben Falk darauf aufmerksam werden, dass es ja auch so ein, gerade im Deutschrap, ein irrsinniges Bedürfnis gibt nach weiblichen Rappern. Also es gibt einfach eine Handvoll.
Halt auch langweilig jetzt, nur noch Männer zu hören, man ist so
total
alles gehört. Können wir jetzt mal bitte aus unserer Perspektive, aus Frauenperspektive rappen?
Genau, wir wissen alle, dass ihr große Penisse habt. Können wir jetzt mal bitte irgendwas anderes hören?
So, nach dem Motto,
ja, das stimmt. Und das ist so krass. Deutschrap hat eine große Geschichte. Es kam auch gerade so ein ganz schönes Buch, könnt ihr uns hören, heißt es, glaube ich, über die Geschichte des Deutschrap raus. Und da gab es immer Phasen und unterschiedliche Styles, die beliebter waren als andere und so. Also es ist sehr vielfältig, aber es ist nicht divers. Wenn man mich nach deutschen Rapperinnen fragt, dann denke ich an Cora E. Mhm. Und dann komme ich vielleicht noch auf Sabrina Setlur. Und dann wird es schon langsam düster sozusagen, was so die Geschichte von Deutschrap betrifft. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr traurig. Und deswegen waren die beiden dankbar, dass endlich mal eine Frau da war, die rappen kann und die rappt.
Mhm.
So.
Hey, vermutlich. Das wäre doch schön, wenn es so gewesen ist.
Das stimmt. Naja, also auf diesen Schwingen des Supports sozusagen, auf diesen breiten Flügeln des Supports, ist dann Sony auf dich aufmerksam geworden.
Ja, Sony hatte, nicht Sony direkt, sondern es war ein A&R, Sony, der zu dem Zeitpunkt geplant hat, ein neues Label zu gründen.
Ja.
Und das Label ist Jive geworden. Jive Germany. Das Label Jive gibt es auch in Amerika. Und da sind ja auch alle krassen Stars irgendwie gesigned. Rihanna und so.
Total.
Jay-Z und hast du nicht gesehen. was erstmal ein cooler Move war, und das fand ich auch von der Idee sehr spannend. Und ich fand einfach, dass es super krass gepasst hat, weil der Mensch, der mich angeschrieben hat, genauso ein verrückter Visionär ist wie ich.
Ach, ja.
So, und es hat, also ja, packt zwei verrückte Visionäre an einen Tisch und dann kommen noch verrücktere Sachen bei raus, die sich keiner hätte ausmalen können, aber es hat funktioniert.
Aber hast du da von Anfang an auch ein gutes Gefühl gehabt oder war es erst so, ja, jetzt, was will er denn irgendwie mal gucken, dass ich höre mir das mal an, aber.
Ja, immer, aus Prinzip erstmal in Schutz, weil es ja meine Kunst. Ich lasse mir doch von keinem erstmal erzählen, wie er meine Kunst findet. Du juckt mich doch gar nicht, ich habe dich nicht gefragt. So, ja. Das ist ja erstmal die Grundhaltung als alles, was Gutes.
Frankfurt, so ein bisschen Frankfurt-Style.
Ja, vielleicht auch ein bisschen
Frankfurt-Style. Was willst du denn, Alter?
Nee, noch nicht mal das. Ich will ja gar nicht so weit gehen und sagen, was willst denn du, Alter? Ich weiß ja, was er will, aber ja, überzeug mich. Also gar nicht mal so nach dem Motto, überzeug mich, I'm Mariah Carey, sondern sag mir bitte etwas, womit ich arbeiten kann. Gib mir etwas, das Gefühl, dass ich irgendwie, dass wir zusammen irgendwie passen und rocken können. So.
Ja,
das ist gefolgt.
Mariah doesn't do stairs.
No, she doesn't. Und ich hab sogar einen Beweis von einem Kumpel in Hamburg, der sie dort hatte.
Und sie ist keine Treppe runtergelaufen.
Die hatten da so drei Treppen und die kam halt mit, und es wurde ihr nicht gesagt vorneweg. Und dann stand sie vor diesen drei Treppen, die runtergeführt haben, hat gesagt, I don't do stairs. Und man hat sie runtergetragen, die drei.
Wirklich?
Ich schwöre, die war in einem hautengen Kleid und High Heels im Studio. Ey, die Frau hat Stil, Mann, das soll ich dir sagen.
Du, ey, Mariah Carey würde ich auch jede Treppe runtertragen. Also absoluter Traumjob, muss man dazu sagen. Ja, und dann habt ihr irgendwie zusammengefunden und er hat auch direkt gesagt, irgendwie so, ey, ich kann mir das super vorstellen. Wie kam es denn eigentlich zur Namensänderung? Hat er dann auch gesagt, okay, ich finde es super cool, aber Hen Violet, ich weiß nicht, finden wir da nicht irgendwie was anderes?
Nö, gar nicht. Also Hen Violet ist ja auch rausgegangen und ich hab ja selbst die Videos privatisiert. Das war ja nie etwas von ihm oder so, was der mir dann gesagt hat. Klar war das so, hey, wir könnten vielleicht den Effekt vergrößern, wenn wir jetzt einmal schnell alles runternehmen, bevor es alle mitbekommen. die es mitbekommen haben, ist cool, die wissen es dann schon, aber ab jetzt lass irgendwie nochmal umdenken, um einfach frei zu sein.
Ja.
So, ja, das ist smart, lass so machen.
Ja.
Und dann habe ich die Videos eben final privatisiert. Und ja, daraufhin habe ich mich komplett frei von allem gemacht, was vorher war, und habe bei Null gestartet. Und es hat mir geholfen, eben Namika entstehen zu lassen.
Ah, verstehe. Es gibt auch nicht mehr, man findet nicht mehr so viele Hen Violet Videos auf YouTube.
Es gibt eigentlich gar keine. Ich habe alle privatisieren lassen. Es wundert mich, dass noch was.
Na, ich habe damals gesehen, wurde da über einen Rummel, da läufst du über einen Rummel.
Ach so,
und,
ja, das ganz, ganz Alte. Stimmt. Ist es noch online?
Ja, das ist noch online.
Okay, dann muss ich nochmal mit dem Video reden.
Ja, okay, alles klar.
Egal, weg damit.
Was mich an der Stelle vor allem natürlich am meisten interessiert, also klar, du hast dann, Namika, hast du dadurch die Freiheit geschafft, auch quasi das alles neu denken zu können, Musik für dich auch neu denken zu können und sehr frei und frisch daran zu gehen, ohne irgendwie, dass das mit irgendwas, was man vorher gemacht hat, verglichen würde. Was mich aber interessiert ist, jetzt unterschreibt man so einen Plattenvertrag, dann ist ja auch noch gar nicht klar, wie gut läuft oder wie schlecht läuft sozusagen, weil wenn man den unterschreibt, hat man ja noch nichts sozusagen und kriegt dann irgendwie einen Vorschuss meistens, der ist für Newcomer auch nie so richtig hoch. Was hat denn deine Mutter an diesem Zeitpunkt gesagt, wo du gesagt hast, so, Studium ist vorbei, ich habe aber jetzt hier einen Plattenvertrag, ich habe es dir immer gesagt, hier ist der Plattenvertrag, jetzt geht's richtig ab.
Als sie den Vertrag gesehen hat, war sie, ja okay, cool, High Five.
Also wenn die zweite Tochter mit einem Plattenvertrag nach Hause kommen würde, würde ich sagen, ich freue mich total für dich, voll geil. Aber lass uns mal abwarten, ob das auch, weil ich weiß selber,
ja,
ich kenne so viele Musiker, die überhaupt keine Kohle nach Hause bringen,
aber
trotz Plattenvertrag.
Das ist die Grundskepsis und die natürliche Skepsis, die ich von einer Mutter auch erwarte, wenn ein Kind so überhyped nach Hause kommt mit einem Vertrag.
Ja.
So, dass man sagt, ey, chill mal. So, super, gut, du kriegst jetzt einen Vorschuss, kassier den mal ein. Toll, jetzt kannst du ein bisschen leben und so und ein paar Sachen kaufen.
Zahl mal ein bisschen Miete.
Nicht, meine Mutter war nie so.
Okay.
Überhaupt nicht. Klar, supporte ich aber. So.
Naja, logisch.
Könnte ich nie, aber es ist, nee.
Ja, aber du hattest jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie, dass du dich ausbrennst oder so, oder dass sie irgendwie da.
Überhaupt nicht, es war eher so ein, aber mich davor bewahren wollen, enttäuscht zu werden.
Mhm.
So einfach nur mal kurz erwähnen, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Ist gut.
Ja.
Weil dann macht man sich Gedanken um Plan B.
Ja.
So, und das hat sie geschafft, indem sie das zu mir gesagt hat. Und ich habe mir über einen Plan B Gedanken gemacht.
Wirklich? Was wäre dein Plan B gewesen?
Ey, Plan B ist, also Plan A ist auf jeden Fall weiter Musik machen, so, ob erfolgreich oder nicht.
Ja.
Plan B ist dann nochmal studieren zu gehen.
Ah,
je nachdem, ja. Darauf hätte ich auf jeden Fall Bock.
Ich dachte vielleicht so einen kleinen Instrumenteladen am Bazaar in Marokko.
Ich glaube, das wäre jetzt wäre nicht so lukrativ, glaube ich.
Das stimmt. Wahrscheinlich nicht. Und dann hast du dein erstes Album gemacht, heißt auch Nador, also wie der genau. Heimatort deiner Großeltern. Das ist dann sofort gechartet und das ist sofort irgendwie auf 13 gegangen.
Ja, und dank natürlich auch, dank des Supports meiner Künstlerkollegen, vieler Künstlerkollegen, ja. die auch bei meinem Debüt ganz, ganz kräftig unterstützt haben, sei es in Form von einem Post, sei es in Form von Gesprächen, sei es in Form von Tipps oder so. Und ich habe mich unfassbar aufgefangen gefühlt zu Beginn direkt und sehr sicher gefühlt, weil irgendwie Leute da waren, die das gut fanden, was ich gemacht habe, und ich kannte die nicht. Und das hat mir schon von vornherein erstmal so ein gutes Grundgefühl gegeben, dass jemand, den ich nicht kenne, etwas Nettes sagt, das sagt, oder das zeugt davon, dass es wahrscheinlich ernst gemeint ist.
Das ist sowieso, ich finde, also gerade hier bei den Songpoeten, bei diesen ganzen Künstlern und Bands, die wir interviewen, da habe ich relativ geringe bis sehr kleine Neid-Vibes, sondern eher immer so ein Support, immer so ein gegenseitiges, ich freue mich für den Erfolg des anderen, wir nehmen uns mit, der hat bei mir im ersten Jahr Vorband gespielt, dieses Jahr spiele ich bei ihm Vorband und so, also es ist so, da gibt's schon eine große Verbundenheit und großen Support irgendwie untereinander.
Ja, kommt natürlich auch immer auf den Menschen an.
Klar,
in
natürlich.
Jedem Fall, also es, ja, Neid spielt in meinem Leben auf jeden Fall keine Rolle. Und wenn, dann würde ich es gibt leider kein zweites Wort für Neid wie im Englischen, dass man sagt, hey, it's envy, it's not jealousy.
Ja.
Weil Envy ist ja was positiver Neid, der einen motiviert, das Gleiche zu erreichen, von was der Mensch jetzt erreicht hat, den man da jetzt so positiv beneidet.
Ja.
Das ist eine gute Form von Neid.
Ja.
Nur die.
So eine motivierende.
Akzeptabel, wenn überhaupt.
So eine motivierende Form.
Genau.
Auf deinem Album Nador war dann auch, es ging ja dann so weiter, weil da war Lieblingsmensch drauf. Ich weiß nicht, war es deine erste Single als Namika, ich glaube, und die ist direkt auf 1 gegangen.
Die ist, ich weiß gar nicht, ob die direkt auf
1
gegangen.
Also 8 Wochen hat es, glaube ich, gedauert so.
Ja,
aber
genau,
ist
die
dann,
hat sich erst
so
mal hochgeklettert. Ja, ja, die war so, hey, hier bin ich, Lieblingsmensch, eingestiegen bei 30 oder so, und dann so, okay, die Reise spielen, krass, okay, der Song wird sich immer öfter gewünscht, okay, was, Top 3? Das ist surreal. Was? 1? Was? 3 Wochen 1? Okay, wow. Nice.
Ja, das muss doch der, also da bist du ja quasi komplett bestätigt worden. Das muss ja der totale Hammer gewesen sein.
Voll schön. Das schönste Gefühl überhaupt zu dem Zeitpunkt. Das war so, alles hat sich gelohnt. So, es war wie eine riesen Wertschätzung und ein Dankeschön von meinen Zuhörern zurück für die Musik, die ich dann, also für meine Arbeit letzten Endes, so als ob es gut ankam. Und das ist das, was zählt als Künstler, glaube ich.
Ja. Ja, das stimmt. Du hast dann auch, dann kam natürlich so ein bisschen so die Ochsentour, die dann auch dazugehört. Also du warst beim Bundesvision Song Contest, ja. Bist du aufgetreten.
Die Ochsentour finde ich gut.
Ja, also dann irgendwie noch ein, zwei andere Wettbewerbe. Warst auch in der Jury des ESC, also genau. Des Eurovision Song Contests. Und zwar in dem Jahr, wo, glaube ich, die Ukraine gewonnen hat, ne? Mit diesem 1944 oder das war, glaube ich, der Sieger.
Israel. Wir waren in der Ukraine.
Achso, ihr wart in der Ukraine.
Ja,
okay.
Dort wurde es ausgestrahlt oder hat es stattgefunden. Ja. Und ich war Teil der Jury mit Bossos, Anna Loos und Sarah Connor.
Ah ja. Und weißt du noch, was der deutsche Beitrag in dem Jahr war?
Der deutsche Beitrag war Jamie Lee.
Ah ja, auch letzter.
Die süße Maus, ja. Hat sie nicht verdient, fand
sehr,
ich.
Sehr, fand ich auch nicht, aber naja. Das,
also ich fand ihre Performance.
Ich fand ihre Performance auch, aber der Song hätte ein bisschen stärker sein können.
Der
Song hätte etwas stärker sein
vielleicht,
können. Die Performance war, also sie hat, ihr ist kein Vorwurf zu machen.
Ja.
Aber ja, also ESC-Jury ist natürlich ein großer Spaß. Ich weiß nicht, hast du das jetzt sehr staatstragend empfunden? Wahrscheinlich nicht. Ich würde wahnsinnig gerne in der ESC-Jury sitzen. Ich bin da ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. I envy that.
Okay, no problem. Ich check mal, ob ich dich da reinbekomme nächstes Jahr. Das ist schwierig mit dir. Nee, das war echt krass ernst zu nehmen, muss ich sagen. Ich war auch das erste Mal in der Jury für ein ESC und da wird schon geguckt, dass da irgendwie nicht geschummelt wird.
Ja.
Also
hast
da wird
aber
erstmal keine aus den Augen gelassen, auch wenn gewotet wird und so untereinander und so. Ach, das ist schon.
Hat's aber jetzt nicht im Hotelzimmer irgendwie so 27 Präsentkörbe von allen möglichen Ländern und so. Hören Sie doch mal unseren Song.
Nein, das nicht tatsächlich. Aber hätte auch nicht funktioniert, weil ich eh nur das pushe, was ich mag.
Ja.
Oh, ich fand Belgien sehr stark.
Oh, was war Belgien
Frankreich
nochmal?
Und Israel. Und Israel hat's dann am Ende gemacht.
Ah, ja. Was war nochmal der belgische?
Der belgische Part, das war so ein Mädel mit roten Haaren oder mit brünett, also sie war brünett oder rothaarig und hatte so ein cooles Disco-Outfit an.
Ja,
und
stimmt, ich erinnere mich.
Mega cool performt, auch cool getanzt und dabei gesungen, wo ich mir dachte, ja okay, jemand hat Showbiz verstanden.
Stimmt.
Das erste Mal tanzen und singen. Das war gut.
Stimmt, ich erinnere mich, das fand ich auch gut. Na, auf jeden Fall, es waren alles so Spaßsachen, die du dann plötzlich machen konntest und gemacht hast. Und dann bist du wahrscheinlich so 2017, schätze ich mal, so hast du mal angefangen, so ins Studio zu gehen und so ein bisschen neue Sachen auszuprobieren.
Ja, ich bin ins Studio gegangen, um an meinem zweiten Album weiterzuarbeiten. Und das zweite Album war für mich, ich habe ja eigentlich schon eine relativ große Pause gehabt. Ich war sehr viel live unterwegs mit dem ersten Album. Da hatte ich gar nicht so den Luxus wie jetzt, dass ich sage, hey, ich bin zwischen meinen Konzerten einfach im Studio und mache.
Ja.
Und bin dadurch jetzt auch viel schneller als mit dem zweiten Album. Aber ja, das waren, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Jahre, die ich, 2 Jahre von 2000, 3. Ja, jetzt haben wir es. 3 Jahre waren das. Ich bin nicht gut in Mathe.
Na, ist gut.
Genau, 3 Jahre.
Ich finde es interessant, dass dann eine sehr gewagte PR-Idee, Kampagne zum zweiten Album kam, nämlich insgesamt erstmal 5 Singles veröffentlichen, bevor das Album rauskommt. Spricht auch ein bisschen für die heutige Zeit. Heute geht es mehr um Songs als um Alben, wird ihm immer wieder gesagt. Mhm. Die Orsons zum Beispiel, obwohl die jetzt ein neues Album rausbringen, haben vor 2 Jahren verkündet, sie würden nie wieder ein Album machen und nur noch eine Playlist auf Spotify, wo sie immer wieder neue Songs draufpacken und so. Gott sei Dank haben sie sich umentschieden. Aber ich finde das interessant, dass sozusagen das Album, das früher so immer das Allerwichtigste war, heute so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil es eher um Songs und um Singles geht und so.
Also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, dass wir 5 Singles vorweg.
Ich habe hier 5 Singles
zu meinem jetzigen
gezählt.
Album?
Ja.
Nee,
also,
wir kamen raus mit Ahmed, das war die erste Single. Ahmed 1990.
Ja, und Que Valor.
Dann kam
Kevalu als Single.
Genau, kam ein paar Tage später, genau. Und dann kam, ich glaube, zu Je ne parle pas français kam ja auch das Album dann raus.
Ach so, ich habe gelesen, dass das Album erst quasi Zirkus rauskam.
Doch, du hast recht. Zirkus haben wir gedreht, das habe ich jetzt gar nicht.
Und
okay,
vor Zirkus war noch Ich will dich vermissen.
Stimmt, die zwei habe ich
das
nämlich
sind 5 Singles.
Das waren nämlich keine geplanten Singles, deswegen habe ich das jetzt nicht so im Kopf als Single. Das waren
war
so,
eher so diese...
Lass die Songs mit einem schönen Video noch raushauen.
Naja, verstehe. Ja, verstehe. So halboffizielle Singles. Ja. Aber ja, also 5 Songs veröffentlicht, bevor das Album überhaupt erschienen ist. Das ist natürlich sehr interessant, weil also die ersten beiden Songs, mit denen du dich quasi zurückgemeldet hast, das war glaube ich März 2018, war eben Que Valu, weil das Album so heißt, wahnsinnig starker Song, der Deutsch und Berbisch, jetzt sind wir bei dieser Sprache, bei dieser marokkanischen Sprache angelangt, Berbisch, das irgendwie auch noch anders heißt, ich habe irgendwo gelesen.
Amazirisch.
Ja.
Aber man nennt es eigentlich, also Berber ist der Begriff, der ein fremdgegebener Begriff von den Römern war das so, ne? Was so viel bedeutet, auch wie Barbaren. Nicht unbedingt
nicht so richtig cool. Ja.
So. Also warum die uns Barbaren genannt haben, das kann ich auch mal kurz erklären.
Ja.
Und zwar sind die ja, wollten die nach Afrika und alles erobern, was irgendwie
nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Genau. Ja. Und dann haben die Nordafrika eben mit den Berbern kämpfen müssen und die kannten sich ziemlich gut aus in den Bergen. Und dann hatten die erst Probleme da durch Marokko durchzumarschieren, um den Rest von Afrika zu erobern.
Ja.
Und die wurden einfach hops genommen, die Römer in Nordafrika.
Und dann sich rächen, indem man sie Barbaren nennt.
Genau.
So ein Lappenvolk war das.
Siehst du mal. Und dann haben die Berber gesagt, nee, wir lassen uns so nicht nennen. Wir sind die Amaziren, was genau wortwörtlich bedeutet, der freie Mensch. Also die freien Menschen.
Ja. Ich habe auch gelesen, das Alphabet für Berbisch heißt Tifinagh.
Tifinagh, ja, sehr gut.
So, das ist jetzt alles, was ich über Berbisch bzw. Amazigisch weiß. Aber das finde ich sehr interessant, fand ich sehr, sehr faszinierend. Auch das, es gibt auch 3 berbische Dialekte in Marokko, habe ich gelesen, 3 Hauptdialekte im Berbischen, die da gesprochen werden. Und es gibt auch noch so 2, 3 andere Länder, Algerien und so, wo auch noch Berbisch gesprochen wird. Und für die Deutschen, die sich da mehr drunter vorstellen möchten, kann man immer die Tuareg erwähnen, die nämlich auch Berbisch sprechen und vielleicht.
Genau, ist auch ein Volk.
Genau, so am bekanntesten als so ein Volk sind.
Ich glaube,
aus so einer europäischen Perspektive.
Genau, aus der europäischen Perspektive bestimmt auch von so Rallyes und so Autorennen in der Wüste, die Tuareg.
Und irgendwelche Geo-Hefte von 1983, Tuareg fotografiert
die
wurden.
Tuareg. Ja, ist auch ein großer Anteil der Berber, der Amaziren. Sorry, jetzt habe ich mich selbst schon an das eine dumme Wort gewöhnt. Tuareg sind auf jeden Fall ein großer Anteil. Dann haben wir die Susi, Susis. Aber ich, also das sind schon die Amaziren, die aus der Sahara kommen, auch okay. Die Tuareg. Mhm. Man merkt auch schon vom Hautton, das sind dunkler. Die sind auch schon viel, viel dunkler als ich jetzt.
Ja.
Gehen auch schon, also man kann sie nicht unterscheiden zu einem Schwarzafrikaner. Es ist, wir haben alles in unserem Land, das ist echt, also in Marokko.
Ja.
Das finde ich auch voll krass, weil wir uns nicht nur in der Sprache unterscheiden, dann in der Hinsicht, aber doch dann irgendwie alle gleich sind,
sondern
auch im Aussehen.
Ja.
Das ist so Unterschied, also echt heftig. Weil alles irgendwie, alles ist in Afrika da. Wir haben zum Beispiel in Marokko die Möglichkeit, Ski zu fahren.
Ach.
Was cool ist, weil man ja immer so Marokko mit Sahara verbindet und so. Und dann gibt es eine Stadt in der Nähe von Marrakesch und auch, nee, in der Nähe von Fes, die heißt Ifrin. Und die liegt sehr weit oben. Und da gibt es ein Skigebiet.
Na cool.
Ja, da schneit es auch. Und da sind die Dächer auch so wie in Deutschland. Also die laufen spitz zu, weil der Schnee irgendwie abfallen muss vom Dach.
Na, verstehe.
Das ist echt krass.
Ja, finde ich schön, dass du da auch noch so eine enge Verbindung hast zu Marokko. Ich habe gelesen, du versuchst jetzt quasi, so wie es zeitlich packt, da noch hinzufahren. Und das ist dann meist so alle 2 Jahre oder so, würdest du es nochmal in Marokko schaffen?
Ich habe Glück und verbinde ja dann auch so meine Albumkampagne mit Marokko. Und dann komme ich dann zum Fotoshooting irgendwie doch noch nach Casablanca oder nach Marrakesch wenigstens. Und dann passt das, eine Woche im Jahr. Oder eine Woche dann spätestens zu Album-Release.
Ja, kannst ja dann, vielleicht machst du mal so ein Konzeptalbum über marokkanische Städte, dann kannst du zur Fotosession ganz Marokko, ja, ich muss leider 5 Wochen Fotosession machen, sorry Leute.
Ich muss leider 5 Wochen Videos drehen,
genau. Ja, und dann kam eben diese, also wie gesagt, Kevalu, halb, jetzt sage ich auch schon Berbisch, weil ich mir diesen Namen nicht merken kann, halb Amazigisch, halb Deutsch.
Amazirisch, also
Amazirisch.
Genau, GH wird wie ein R ausgesprochen.
Ah, okay, alles klar. Also halb Amazirisch, halb Deutsch ist der Text. Und gleichzeitig, du hast ja 2 Singles an dem Tag veröffentlicht, die andere Single, über die wir auch noch sprechen müssen, obwohl ich wirklich wahnsinnig viele Interviews von dir gelesen habe, wo du das sehr ausführlich erzählt hast und ich da jetzt auch nicht so das alles nochmal irgendwie aufkochen will, aber Ahmed 1960 bis 2002 ist ein Lied über deinen Vater, den du nie kennengelernt hast.
Genau.
Ich kann es jetzt kurz nacherzählen, aber ich finde es irgendwie bescheuert, wenn ich deine Geschichte erzähle, wenn du mir gerade gegenüber sitzt. Also vielleicht magst du uns ganz kurz zusammenfassen, wie so die Geschichte von dir und deinem dir unbekannten Vater ist.
Die Geschichte zwischen mir und meinem mir unbekannten Vater ist eigentlich eine sehr kurze, weil ich auch nicht so viel über ihn zu sagen habe. Ich habe auch nicht so viele Informationen über ihn, weil ich ihn nie kennengelernt habe.
Ja.
Aber ich kenne die Geschichten, die meine Mama mir erzählen konnte, wenigstens noch. Und die meine Familie, die ihn erlebt hat und vielleicht auch weiß, was da genau passiert ist. Erwachsene versuchen ja immer, alles vor Kindern geheim zu halten. Klar. Und denken, wir checken nichts und so. Aber okay, ihr wart auch mal Kinder. Also wie könnt ihr bitte so naiv sein? Ja, aber das hat lange gedauert, bis man ehrlich auch mit mir darüber reden konnte, glaube ich.
Ja.
Und das habe ich dann direkt ausgenutzt und dachte mir, hey Leute, you tell me the truth, weil ich bin ein Artist und ich muss jetzt mal aus dieser fucking Zitrone, die mir das Leben gegeben hat, Limonade machen.
Ja.
Und ihr helft mir jetzt dabei. Und ja, so kam das dazu und dann haben die mir ein paar Geschichten erzählt, auch über meinen Vater, die vielleicht auch nicht so schön waren, die eine oder die andere. Aber irgendwie kann ich kein wirklich finales Fazit ziehen, weil ich seine Version nie gehört habe.
Ja.
Er konnte sich nie dazu äußern. Ich glaube, ich werde, was das angeht, schlauer, wenn ich selbst vielleicht Kinder auf die Welt gesetzt habe.
Was ich so faszinierend finde, weil das wollte ich noch kurz aufgreifen, bei dieser Geschichte deines Vaters, die ist erstmal, so wie die auch von Kritikern nacherzählt wird, du erzählst ja in diesem Song, erzählst ja so ein bisschen so den Lebensweg deines Vaters,
genau.
Und hast dann ja auch in Interviews so ein bisschen erzählt, wie so die Geschichte war. Wenn man die so liest, von anderen Leuten nacherzählt, dann klingt die erstmal wahnsinnig schlimm oder negativ oder so. Also er kam irgendwie von Marokko nach Deutschland und dann hatte er keinen Job oder wusste nicht irgendwie, was er machen soll und hat dann angefangen, Drogen zu verkaufen, ist dann in den Knast gekommen, ist im Knast diagnostiziert worden mit Krebs und ist gestorben, als du mit 42, als du irgendwie gerade 14 warst oder so und ihn sehen wolltest. Das klingt erstmal alles sehr, sehr tragisch und sehr schlimm. Was ich aber so interessant und was ich so faszinierend und auch auf eine gewisse Art schön finde an dieser ganzen Geschichte, was man so zwischen den Zeilen immer liest, wenn du das auch erzählst und wenn du auch erzählst, dass du den halt nie getroffen hast und das sind alles Sachen, die dir deine Mutter erzählt hat und so. Und es gab ja dann auch noch so eine Geschichte, wo du irgendwie 9 oder 10 warst oder so und er dich einführen wollte in Marokko und alle Angst hatten, weil er Beziehungen zum Königshaus hatte und so weiter und so fort. Und du irgendwie nicht mehr draußen spielen durftest den ganzen Sommer lang. Alles schlimme Geschichten, aber trotzdem in der Summe, wenn man dich so darüber reden liest und wenn man auch so liest, wie du erzählst, wie deine Mutter dir das erzählt hat, gibt es trotzdem immer so eine, es gibt so eine Ebene des Respekts und so eine Ebene, wo man auch merkt, dass auch deine Mutter so ätzend, also klar musste sie sich auch von dem trennen, weil das ja auch alles Horror ist und so, aber dass es trotzdem, dass sie auch wusste, warum sie quasi, warum er dein Vater ist, warum sie mit ihm ein Kind gezeugt, warum sie in ihn verliebt war, weil immer noch irgendwo
Respekt da ist.
Ja, ein Respekt und irgendwo auch so eine gewisse Liebe noch mitschwingt in all diesen Sachen.
Ja, es ist einfach, ich glaube, das ist, meine Mutter ist auch ein religiöser Mensch. Sie ist ein sehr gottesdemütiger Mensch.
Ja.
Ich glaube, es hat sie jetzt nicht mehr aus Liebe zu ihm getan, weil er hat ihr wirklich gar keinen Grund gegeben, ihn weiterhin zu lieben.
Na.
Für die Scheiße. Aber sie wusste ja auch, wenn sie mir jetzt irgendwie erzählt oder wenn sie ihn jetzt schlecht macht, bei mir, dass sie damit meinen Kopf zerstört.
Ja, verstehe. Ja. Aber das ist ja wahnsinnig respektvoller, also dir gegenüber.
Natürlich, nur
Entscheidung,
mir gegenüber.
Weil wird das wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer gefallen sein,
ja, wahrscheinlich
überhaupt halbwegs neutral von ihm zu erzählen. So.
Ja, das hat sie schon wirklich krass mir zuliebe gemacht.
Ja.
Und natürlich gibt es ein paar Sachen, wo sie mich dann auch im Song zum Beispiel, wo sie zusammengezuckt ist, die Zeile mit dem Drogendealer, wo sie sagt, dass er dann anfängt irgendwie mit dem Scheiß zu dealen.
Ja.
Mir abrutscht und so. Und dann ist sie zusammengezuckt und meint so, muss das Wort sein und so, könntest du das nicht irgendwie anders sagen? So, das geht nicht anders. Manchmal muss man die Wahrheit einfach auf den Punkt bringen.
Ja.
Und das hat sie dann aber auch verstanden.
Das fand ich interessant, dass du auch so quasi erzählt hast, dass er in Marokko lief es ja auch super für ihn und er kam dann hier hin und dann dadurch, dass dass hier irgendwie arbeiten irgendwie auch ätzend war und irgendwie er auch nicht so richtig was gefunden hat, ist er halt so ganz schnell da irgendwie abgerutscht.
Ja, ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass ätzend war und er keine Arbeit gefunden hat. Er kam einfach in ein komplett fremdes Land, das anders funktioniert hat, als das, das er kannte.
Mhm.
Also die Strukturen sind anders, du wirst anders angeguckt.
Mhm.
Du bist halt einfach ein Gast.
Na, verstehe.
Permanent bist du so behandelt, auch wie ein Gast, obwohl du hier schon lebst.
Ja.
Und, also er kam darauf nicht klar und hat auch natürlich das Südland-Ego-Ding am Laufen, selbstverständlich.
Ja.
Also mit Südland-Ego ist so gemeint, dass er dann auch vielleicht nicht darauf klar kam, dass er seine eigene Familie nicht ernähren kann.
Ja.
Was für Unmännlichkeit steht vielleicht bei dem einen oder
anderen. Ist ja sogar leider auch hier zu landen. Also
ich finde nicht, mittlerweile ist es so gemischt. Also mittlerweile, also es gibt ja Frauen, die jetzt ihr Geld verdienen, Männer bleiben
klar
zu Hause. Ist ja,
aber ich finde, es gibt hier auch noch wahnsinnig viele Männer, die so dieses so ein komisches Beschützer-Ding am Laufen haben.
Das ist
haben
ja niedlich.
So.
Ein Beschützer-Ding ist ja gut. So
darf's,
soll man ja auch. Aber man sollte jetzt nicht Helikopter-Beschützer-mäßig immer unterwegs sein.
Also was mir zum Beispiel als Vater eines Mädchens wahnsinnig oft passiert ist, dass mir Leute auf Partys oder sonst wo man darüber gesprochen hat, gesagt hat, ja, aber wenn die ihren ersten Freund mit nach Hause bringt, dann setzt sie ihn bestimmt vor die Tür. Ne? Und so. Wo ich dann immer sage, so Leute, ich versuche die ja so zu erziehen, dass die mir keinen Otto mit nach Hause bringt.
Sehr gut, also von vornherein, perfekt.
Genau.
Dann hast du gar keine Probleme mehr.
Genau.
Das ist die beste Herangehensweise.
Ich finde es wirklich immer noch erstaunlich, also abgesehen davon, dass es auch ein tolles Lied ist und ein sehr starker Song, finde ich das wirklich erstaunlich, wie krass du aufgemacht hast, also auch zu Kevalu, zu dem Album, dass du da gesagt hast, okay, ich packe jetzt einfach aus, die Sachen kommen jetzt hier auf den Tisch, ich bin Künstler, ich will jetzt von mir erzählen. Mhm. Hast du mal so schön beschrieben, dass du gesagt, dein erstes Album war so ein bisschen so, man lernt sich kennen, da ist man ja noch nicht so, so eng, genau.
Ja.
Und zum zweiten Album hast du gesagt, so jetzt kennen wir uns schon ein bisschen besser, jetzt kann ich auch mal ein bisschen aufmachen.
Genau.
Das ist so ein bisschen so die Herangehensweise.
Mhm. Also hat sich irgendwie ganz natürlich für mich angefühlt, weil das erste Album ist ja, wie gesagt, das Hallo. So,
na?
Hallo, das ist mein erstes Hallo, das habe ich zu sagen. Und beim zweiten Hallo ist es ja auch schon so, hi, wir kennen uns ja schon.
Ja.
Hier bin ich übrigens zwischen, also hier bin ich jetzt.
Ja.
Also, das ist der Moment, beziehungsweise Alben sind von mir sind einfach Lebensabschnitte und ich finde es mega, mega wichtig, dass man innerhalb dieser Alben irgendwie einen coolen Querschnitt vom Artist bekommt, sodass man zumindest eine weitere Facette immer wieder erkennt. Und es wird eh immer persönlich bleiben, weil Musik, also so wie ich das verstehe, Musik ist immer persönlich.
Ja.
Und von daher könnt ihr euch auch auf weiterhin sehr schöne persönliche Musik fast machen.
Ja, du hast gesagt, du willst noch mindestens 15 Alben machen in einem Interview.
100.
Ja, sehr gut. Das ist ein sehr guter Ansporn. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die heißt Frage von außen, weil wir immer wieder Freunde und Weggefährten unserer Gäste fragen, ob sie uns Fragen aufnehmen können, die wir dann unseren Gästen vorspielen können.
Oh ja. Okay.
Und da habe ich jetzt 3 Fragen von einem hoffentlich Freund von dir, weil sonst wäre es ein bisschen weird, warum er diese Fragen gestellt hat.
Okay,
und da er sich aber selber vorstellt, überlasse ich es einfach mal ihm und ich spiele das mal vor. Pass auf.
Hey Namika, Khalid Bonoir hier. Kennst du noch das Lied Wie es weitergeht? Und wer hat das gerappt, beziehungsweise gesungen oder gerappt oder gesungen oder beides?
Ja, das war die erste Frage von Khalid, den viele sicherlich von Rebel Comedy kennen.
Ja, Khalid Bonoir.
So, woher könnte man denn dieses Lied kennen, von dem er gesprochen hat?
Wie es weitergeht, ist ein Song meines Mixtapes.
Na.
Und Khalid hat es damals auch gehört, weil ich, warum hat das? Also das Mixtape kann er unmöglich haben.
Wer weiß, vielleicht hat
er es gekauft, ja. Vielleicht hat man es ihm aber auch geschenkt, weil damals, als Mixtape eben online war, konnte man es sich auch noch bestellen, physisch.
Ah, ja.
Und es gibt noch ein paar Exemplare, die da draußen rumlungern. Alle anderen sind bei mir.
Und du hast jetzt auch nochmal die Adressen rausgesucht und fährst überall persönlich vorbei.
Um Gottes Willen. Die Menschen, die damals ein Mixtape von mir gekauft haben, am Anfang schon, denen gönne ich alles.
Ja, sehr gut.
So, selbst wenn Gott will, so das Mixtape kostet dann nach meinem, keine Ahnung, Abtreten 50 Milliarden Euro, dann sei es auch dem gegönnt.
Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage von Khalid.
Was haben die beiden Romane Der Alchemist von Paulo Coelho und Verborgene Gefühle von Nora Roberts gemeinsam?
Der Alchemist und nochmal?
Verborgene Gefühle von Nora Roberts oder so?
Ach so, das sind Bücher, die wir uns gegenseitig, also als Tipp, glaube ich, das ist schon lange her. Ich weiß aber gar nicht, wie es war, ob er mir Alchemist, doch, er hat mir Alchemist damals mitgebracht und ich habe ihn von Nora Roberts das Buch mitgebracht. Ja, deshalb.
Und ihr seid trotzdem noch befreundet.
Wir sind trotzdem noch sehr gut befreundet. Ja.
Okay, dann haben wir hier noch die 3. Frage.
Ganz wichtige Frage, eine sehr, sehr wichtige Frage. Was schmeckt besser, Kartoffelecken oder Pommes? Und warum?
Unfaire Frage.
Das ist wirklich, er hat dazu geschrieben, in Klammern kann ich mich noch erinnern, sie liebt Kartoffeln.
Ja, ich liebe Kartoffeln. Überkrass. Kartoffelecken oder Pommes?
Ich glaube, ich würde immer auf die Kartoffelecke gehen.
Ja?
Ja, weil Pommes ist so, das wirkt so, Pommes hat man schon so oft, die Kartoffelecke ist da immer noch das Exotischere von beiden.
Aber
deswegen so ein bisschen aufregender.
Aber es gibt manchmal Kartoffelecken, die ich nicht so lecker finde.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, oft sind Kartoffelecken besser gewürzt als Pommes. Pommes ist ja quasi nur Salz. Kartoffelecken haben oft noch so ein bisschen Paprika oder sowas.
Ja, aber kommt drauf an, wo du die Pommes kaufst.
Ja, naja, das stimmt.
Die haben ja dann irgendwie auf so einem klassischen Stadtfest, wo du deine Curry auch mit Pommes kriegst, da sind die ja auch ein bisschen mit Paprika gewürzt.
Stimmt.
Da sind ja auch ein bisschen rötlich und
na,
so.
Na, stimmt.
Ja, ich finde Pommes eigentlich schon souverän und I go with Pommes. Pommes ist eine Bank. Okay.
Wenn du Pommes selber zu Hause machst, machst du dann normale oder ich mache ja gerne, wenn ich selber Pommes mache, so diese gewellten.
Mhm.
Die sind immer, weil die kriegt man ja sonst nirgendwo.
Die sind auch gut, ja. Die hatten ihren Moment, glaube ich, 2010, als sie neu waren und alle waren so, boah, gewellte Pommes, ey. Boah, krass. Aber ja, die sind auch cool. Wenn ich zu Hause bin und mir Bock auf Pommes habe, dann schnappe ich mir eine echte Kartoffel, schäl sie und schneide die so klein und werf die in die Fritte. Also,
ja.
Das ist sogar noch besser.
Also ich schneide die auch und werf die in den Ofen, mach die aufs Backblech und ist auch okay. Ist auch lecker.
Ja.
Dann hat so das Gefühl, man hat so das Gefühl, man ernährt sich dann gesund.
Halbwegs.
Das ist super gesund, aber es geht ja auch ein bisschen ums Gefühl. Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine Rubrik, die mache ich mit all meinen Gästen, die nennt sich Skipper. Da lese ich dir jetzt Songtitel vor und du sagst, ob du was damit anfangen kannst oder nicht. Wenn nicht, dann machen wir einen Skip mehr einfach zum nächsten Song und wenn ja, kannst du ja irgendwie kurz einen Satz oder was auch immer dir zu dem Song einfällt sagen.
Okay, also das heißt, du nennst mir einen Song, ich sag Skipper. Falls mir nichts dazu einfällt.
Du kannst auch weiter sagen, kannst sagen, was du willst.
Ich kann auch weiter sagen. Okay, alles klar. Gut. Und wenn mir was zu dem Song einfällt, erzähle ich es einfach.
Genau,
okay.
Genau. Und ich habe natürlich ein bisschen versucht, so zu gucken, so was ist so, als du irgendwie zur Schule gegangen bist oder so, was war da in den Charts oder was war da interessant? Oder was könnte ein Song sein, mit dem du vielleicht noch was anfangen kannst? Ich habe als erstes One More Time von Daft Punk.
One More Time. Ja. Auch so, geil.
War ein cooler Song.
I love it, ja. Yeah.
Dann habe ich, was habe ich nicht? Achso, One Minute Man, weil ich musste natürlich einen Song von Missy.
One Minute Man, achso, warte mal ganz kurz.
I don't want no One Minute Man.
Ja, natürlich. Ich war gerade bei Estrell, weil sie auch einen Song hat, der One Minute irgendwie heißt.
Estelle kenne ich nur von American Boy.
Ja, aber die hat noch ein paar andere Songs. Ach, krass, ja, die kann auch rappen.
Naja, das war ein gutes Album.
Holla die Waldfee.
Ein super Album. Ja. Aber One Minute Man, Missy Elliott, weil du hast auch, also selbst im Refrain von damals zitierst du ja auch Missy Elliott als übertrieben und so.
Missy ist einfach Queen gewesen. Die war einfach in allem krass. Die hat gute Beats immer gehabt. Die hat coole Texte, hat unfassbare Flows. Ihre Videos waren immer super kreativ. Es waren immer heftige Videos. Also habe ich bei keinem anderen Artist gesehen, vor allem nicht bei einer weiblichen Künstlerin.
Na.
Allein deswegen habe ich sie schon krass gefeiert.
Die ist so ausgefadet, ne? Das war irgendwie, der geht's ja auch, glaube ich, nicht so gut gesundheitlich irgendwie. Das hat sich so ein bisschen zurückgezogen.
Genau, sie hat sich zurückgezogen, weil es ihr nicht so gut ging. Aber hey, sie ist Queen.
Na, absolut, absolut.
Absolute Queen. Und leider hatte sie nie so den krassen Mainstream-Erfolg. Also in Amerika selbst ist sie gar nicht so die erfolgreichste Künstlerin, Rapperin jemals gewesen.
Ja.
Aber für mich, also die hat die Club-Hits schlechthin geliefert für alle. Und ich habe früher getanzt und es kam zu einem richtigen Zeitpunkt, dass Missy Elliott Platten raushaut, weil jeder Song war tanzbar.
Ja.
Und die haben wir in unserer Tanzcrew auseinandergenommen.
Ja, also Dancers Crew, stimmt. Das hast du auch in damals gerappt, dass ihr euch mit der Dancers Crew getroffen habt.
Voll.
Ja, so Get Your Freak On und so, ne? So unfassbare Songs.
Überkrass.
From the Church to the Palace, Snoop Dogg. Das war dieses Paid the Cost to be the Boss Album, wo er das erste Mal mit den Neptunes zusammen gearbeitet, wo sie auch Beautiful, das war ja der große Hit von dem Album, gemacht haben. Weil du auch Snoop als einen großen Einfluss irgendwo mal bezeichnet hast.
Auch, also ich würde gar nicht sagen, dass er ein großer Einfluss war, aber er ist auch ein Einfluss, weil er einfach dazugehört zu den ganzen Rappern.
Den muss man immer mit aufzählen.
Natürlich,
eigentlich, ne?
Ja, klar. Also voll. So, bevor man irgendwie, also natürlich, die Jungen sind auch krass und so und alle super relevant heutzutage, weil die einfach anders funktionieren und was super ist. Aber die Oldies, die muss man in Ehren halten.
Ja, 90s Rap. Du hast die Süddeutsche Zeitung hat ja immer dieses Interview ohne Worte, wo man nur so auf Fotos gestikuliert und so.
Genau.
Und da stand die Frage, mit welcher Musik können Sie gar nicht anfangen? Und da sieht man dich Headbang mit der Pommesgabel, mit der sogenannten Pommesgabel, also diese Finger, die Metal-Finger sozusagen, woraus ich geschlossen habe, dass du mit Metal überhaupt gar nichts anfangen kannst. Aber
doch schon, also musikalisch einfach. Nur nicht. Also ich finde das Genre super interessant und auch das, wofür steht und wie die Geschichte so ist, aber ich selbst kann mich damit nicht identifizieren.
Naja, klar. Ich habe trotzdem jetzt gewagt, mal so ein bisschen so einen Alternative-Song aus der damaligen Zeit, an dem man nicht vorbeikam, mit in die Liste zu nehmen. Und zwar von Wheatus, Teenage Dirtbag.
Oh, warte, der Titel sagt mir was.
I'm just a teenage dirtbag, baby.
Welche Serie hatte den Song als Soundtrack?
Oh, ich weiß gar nicht. Kann sein, dass es in irgendeiner Serie verwurstet war. Wahrscheinlich.
Das ist irgendeine Sitcom, glaube ich. So eine Family-Sitcom, die auf There's a
teenage baby. War auf jeden Fall ein Überhit damals.
Ja, aber ja, aus Respekt würde ich sagen, cool. Aber kannte ich auch nicht und würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht sofort abholen.
Okay.
Ist es der Song gewesen, den ich gerade gesummt habe von der Melodie?
Ja.
Das würde ich aber nicht als Heavy Metal betrachten.
Nee, so Alternative Pop war das im Grunde genommen.
Ja, das ist cool. Das geht.
Tipsy von Jaquan. Ich finde, ein sehr zu Unrecht vergessener Rap-Classic, oder?
Ja, stimmt.
So ein geiler Beat.
Total, krass. Tipsy. Überhit.
Ja.
2000er irgendwann mal, ne?
Genau, so die Ecke. Dann habe ich noch, weil das mache ich, ich habe immer einen Beatles-Song in der Liste, weil ohne die Beatles gäbe es das alles nicht.
Mhm.
Das waren einfach die wichtigsten von allen. Für dich habe ich mir Here Comes the Sun ausgesucht. Weil das Here comes the sun, diddle-diddle. Here comes the sun, and I say it's all right.
Doch. Der kommt mir bekannt vor, aber den habe ich auch nicht im Ohr.
Beatles gehört, bewusst oder so? Nee, gar nicht.
Nee, gar nicht. Das war auch nicht meine Musik, aber auch Respekt vor den Beatles natürlich.
Oh, jetzt muss ich mich super anstrengen, dass ich das richtig vorlese. Aber da habe ich gehofft, vielleicht kann ich da einen Treffer mit landen.
Mhm.
War Tastamir al-Hayat von Sina Daudia.
Nochmal?
War Tastamir al-Hayat.
War Tastamir al-Hayat.
Von Sina Daudia.
War Tastamir. Darf ich kurz mal lesen?
Ja, klar. Also ich weiß nicht, ob du es gut lesen kannst, wie ich das hier aufgeschrieben habe.
War Tastamir al-Hayat. Den Song kann ich noch nicht.
Weil ich habe gelesen, dass sie einer der größten Stars in Marokko ist.
Ja?
Einer der größten Popstars in Marokko. Das Video hier hat 11 Millionen Views oder so.
Nein, die ist nicht einer der größten Stars, wenn sie nur 11 Millionen Views hat. In Marokko haben die standardgemäß 300 Millionen.
Ah ja, okay.
Und dann ist man Underground-Künstler.
Ja, vielleicht ist es auch eine neuere Produktion.
Ah, das kann sein.
Wir hören mal rein.
Ich
Mann. Ne? Auf der Reise. Ja. Auf der Reise.
Ich habe einfach, ich hab tatsächlich einfach gegoogelt nach Popstar Marokko, weil ich natürlich irgendwas Marokkanisches auch und ich mich mit marokkanischer Musik ehrlich gestanden überhaupt nicht auskenne.
Ja,
und da habe ich diese gefunden als, als ein großes Star, aber offensichtlich ja nicht, wenn sie dir noch nicht mal was sagt.
Doch, ist auf jeden Fall schon eine Künstlerin, die man kennt.
Ah ja, okay.
Aber ich kann dir gerne was zeigen, was in Marokko gerade richtig abgeht.
Ja, klar.
Okay.
Bin ich sehr gespannt.
So, da haben wir jetzt hier die Balls. Also es geht echt einiges. Du brauchst eigentlich nur... Sorry, ich rede die ganze Zeit am Mikrofon vorbei. Ne? Tut mir leid, liebe Zuhörer, ich weiß. Ich zeige dir jetzt erstmal eine Boyband. Die heißen Fnair, also F-N-A und ein I mit zwei Punkten oben drüber.
Ah, ja.
Und R-E. Okay, 300 war vorhin ein bisschen übertrieben mit 300 Views, aber die haben halt so standardgemäß so auch schon 60 Millionen oder 100 Millionen.
Ah, verstehe.
Ne? Ich spiele mal den einen Song an, den ich besonders gut finde. Der heißt Siri Siri und bedeutet so viel wie GG. Und auch die Story von dem Video ist super süß, also passend zu dem, was er in dem Song singt.
Ja.
Er hat nämlich versucht, seine Freundin zu heiraten, hat den Eintrag gemacht, dann wurde er abgelehnt und jetzt will er sich da mit diesen Obstkisten und dem Seil hängen, weil sie Nein gesagt hat. Das ist total dramatisch und lustig gemacht. Und dann gleich geht der Song los.
Ja.
Jetzt wollen sie ihn abhalten, ne, dass er sich nichts antut.
Ja, er ist auch extra so ein bisschen trottelig angezogen.
Genau, so ein bisschen lauchig auch mit dieser, mit diesen Hosenträgern und zugeknüpft. So. Sagt er denen sowas wie, Junge, reiß dich mal zusammen. Ja. Ja. Ich deswegen jetzt direkt so runterziehen lassen. Meine, das haben die motiviert.
Jetzt sind sie im Club.
Jetzt sind die im Club, jetzt wird gefeiert und der Song heißt Siri Siri, bedeutet so viel wie GG. Und er schließt halt mit ihr ab und sagt Sachen wie, geh mal, alles was du willst ist Party und Ferraris und Villen. Ich habe noch nicht mal ein Haus, geh mal.
Verstehe.
Also, ganz witzig gemacht.
Hörst du viel so marokkanische Musik, auch zu Hause und so?
Ja, auch. Also sehr gemischt. Ich werf einfach alles, was ich gut finde, in eine Playlist. Und da kann es sein, dass Arabisch drin vorkommt, Kroatisch, alles. Also es ist wirklich einfach nur gute Songs, egal welche Sprache. Ja, also so mal als Impression.
Cool, vielen Dank.
Ja.
Das höre ich mir nochmal genauer an. Die marokkanischen BTS. So, was habe ich noch? Hab gehört von Samy Deluxe. Weil so 2001 ungefähr kam das erste Soloalbum von Samy Deluxe raus. Mhm. Und der war für alle damals der krasseste deutsche MC. Er ist ja in Freestyles auch bis heute ungeschlagen, mehr oder weniger. Aber das Album war damals unfassbar, als das rauskam.
Aber das habe ich leider... War da Weck mich auf drauf? Das Album habe ich nie gehört, weil ich dann, also ich bin Jahrgang 91.
Na, ist dann einfach noch ein bisschen zu jung gewesen.
Da? 10. Oder 10.
Ja.
2001 nicht so, kam das dann raus.
Noch nicht so richtig Sammy Deluxe-Alter.
Genau, und auch noch nicht im Deutschrap-Fieber, noch lange nicht.
Na, also verstehe.
Erstmal habe ich mich da durch die amerikanische Musik durchgehört, bis ich Deutschrap verstanden habe oder verstehen konnte.
Und dann habe ich noch ein Lied, das du vielleicht zu der Zeit in dem Alter gefeiert hast, nämlich Skaterboy von Avril Lavigne.
Auch, also ich glaube, das war zu der Zeit, lief das hoch und runter. Und ich mochte Avril Lavigne einfach, weil sie so eine rotzfreche Göre war, also mit ihrem Skateboarden in zerrissenen Jeans immer so Omas Schreck und Opas Schreck wahrscheinlich auch. Coole Braut.
Es gab mal vor ein paar Jahren, habe ich mal so eine auf so einer Seite gesehen, da hat Avril Lavigne, also jetzt nicht so lange her, so Meets and Greets gemacht, konnte man kaufen für $300. Also gibt in Amerika immer diese VIP-Tickets, wo man dann noch so ein Fotoshoot und Meet and Greet mit dem Star kaufen kann. Und das hat sie gemacht und dann hat jemand all die Fotos, die sie da mit den einzelnen Leuten gemacht hat, hintereinander irgendwo hochgeladen und sie guckt auf jedem Foto gleich und jedes Foto, auf dem man sie sieht, sagt kill me, get me out of here. Und sie steht da wirklich nur so
kein Bock. Oh,
nee. Sie hat keinen Bock. Und die Fans alle mega aufgeregt und so.
Ja. Na ja, gut, wenn man es verkauft, dann muss man sich auch dahin stellen. Und
eben. Da muss man es auch durchziehen.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss noch, ich fand es ganz aufregend und wahnsinnig interessant, was du uns erzählt hast. Eine Anekdote noch zum Schluss, die mir ganz gut gefallen hat, weil ich die in ein paar Interviews von dir gelesen habe. Und zwar gibt es ja auf deinem aktuellen Album, wo du ja übrigens jetzt im Herbst, Winter auf Tour gehen wirst, weil du die jetzt Anfang des Jahres verschieben musstest.
Genau.
Und jetzt wird das quasi eingelöst. Also man kann dich auch noch live sehen.
Ja, im November, Dezember, Kiwelu Tour 2019, kommt alle rum. Ich freue mich.
Sehr gut. Jetzt auch noch ein paar Festivals im Sommer und so.
Ja, genau, die Festivals jetzt im Sommer.
Aber schöner ist natürlich, dich alleine auf Tour zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nochmal was anderes, finde ich. Immer.
Also alle unbedingt hingehen Und du hast erzählt, dass du, es gibt auf deinem Album einen Song, der heißt Parkbank. Und da erzählst du, es ist ganz schön gemacht, weil ja quasi die Parkbank zum Zentrum tatsächlich auch diese Songs machst, die so, die du da als so einen eigenen Mikrokosmos beschreibst. Bei dem wahnsinnig viel passiert, wo du dich gehen lassen kannst und so weiter und so fort. Das Schöne ist, die gibt's wirklich und die steht im Rebstockpark in Frankfurt, hast du erzählt. Ja. Gehst du da heute noch manchmal hin auf diese Parkbank?
Ist das, wenn da nicht so viele Menschen sind, dann ja.
Ja. Das heißt also morgens um 8 oder so, oder?
Nee, morgens um 8 eher weniger, weil ich da wahrscheinlich noch im Land der Träume bin. Aber dann abends oder so.
Ja. Ja. Und dann setzt du dich ja allein auf die Bank und guckst dir den Frankfurter Himmel an und ja, denkst.
Weißt du, ja, ich denke einfach nach. Ich setze mich auf so eine Bank und denke nach und dann, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich sie auf. Also ich saß damals auch immer auf der Bank, um Songs zu schreiben, um Ideen zu sammeln. Das war.
Also sozusagen die Bank als Philosophiestudium. Da schließt sich der Kreis.
Sehr schön, ja.
Namika, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war ganz toll. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich fand es ganz aufregend. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich jetzt einen Einblick noch in marokkanische Popmusik am Ende bekommen habe.
Yay. Sehr gerne.
Und komm bitte unbedingt wieder, wenn du wieder eine Platte machst. Dann quatschen wir noch ein bisschen weiter. Ich wünsche dir allen Erfolg der Welt.
Merci. Dankeschön. Euch auch.
Und ja, bis ganz bald. Viel, viel Spaß.
Dankeschön.
Und euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören hier bei den Songpoeten. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, gehabt euch wohl. Macht's gut. Und jetzt alle schön noch Tickets für Namika kaufen. Bis dann. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.